Wir leben in einer allzu bewussten Zeit. Wir wissen so viel, aber wir fühlen so wenig. D.H. Lawrence. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herrin Sabina / macht fertig / Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wir ja eine neue Folge begehen über Up-Reaction oder Up-Reacting. Aber vorab möchte ich mich um den Kalender kümmern, ne? Und heute ist das Wort zum 17. Oh, 17 Donnerstag, der 17. Sonntag, der 17. ist der November ist der Volkstrauertag, wusste ich auch nicht. Und das Wort ist Witib, also Witwe. Da sitzen wir im Theater und freuen uns auf Johann Nestroy, 1801 bis 1862, Komödie. Der gefühlvolle Kerkermeister. Und fragen uns, wer Adelheid die verfolgte Witib ist. Da dreht sich Studienrat Müller zu uns um und erklärt, bei einer Witib oder Witib handelte es sich um eine Witwe. Dass beide Begriffe äußerst eng miteinander verwandt sind, zeigen unter anderem Timothy Kirchner, 1533 bis 1587, der in der Historie des Sakramentstreits, so 1591, stets von Witwen und Waisen schrieb. Witwe geht dabei weit in die Vergangenheit zurück, erscheint im Althochdeutschen als Vituva und wird im Mittelhochdeutschen zu Witewe. Erst im späten Mittelalter ist regional, nämlich in österreichischen und bayerischen, das Wort Witib entstanden und in Literatur wie Kanzleisprache verwendet worden. Auch die Dichtung hat es verwendet, wenn sie antiquiert klingen wollte, deutsches Wörterbuch. Selbst Johann Wolfgang von Goethe, 1749 bis 1832, habe seine Mutter so genannt. Nur selten allerdings findet man Witibin und Witiblein oder ihren Gegenpart, den Witibär. Wer sich witwenhaft benimmt, ist Witwisch. Lehnen wir uns also mit Herrn Müller im Theatersaal zurück und harren der Witib Adelheids ersten Auftritt. Was ein Wort. Gefühlt wird man es nie wieder vergessen. So oft habe ich gerade Witib vorgelesen. Ja, aber spannend. Ne? Ich glaube, ich kannte den Begriff nicht. Kommt mir auf jeden Fall sehr unbekannt vor, wenn ich überlege. So. Nee, also, es kommt mir wirklich, ich habe gar keinen Plan davon. Ja gut, ich hoffe, eure Woche war wunderbar, ne? Ich habe ja zwei Sachen auf dem Zettel gehabt, die ich als Podcast-Folge verwursteln will. Und so habe ich nun eine Hausarbeit vor mir, in die ich durchgehen werde und wir sie wieder mal benoten werden, wie gut sie ausgearbeitet ist, wie gut sie erstellt worden ist. Kennt ihr das denn? Ich frage mich immer, ob das andere auch kennen, wenn wir so eine Hausarbeit hatten, die dann schlussendlich von der Gesamtnote abhing. Haben wir die damals im Studio immer untereinander ausgetauscht, um dass der eine das mal liest, ob da Fehler drin sind, beziehungsweise ob das überhaupt gut formuliert ist, und der andere liest es dann andersrum. Und dann hat man irgendwie gefühlt alles so ein bisschen zusammengemischt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Also ich hatte das mehrmals auf jeden Fall im Studium. Und manchmal habe ich getauscht mit so Leuten, die. Oh, kennt ihr so Leute, die immer denken, sie sind irgendwie was Besseres, weil sie irgendwie so super mega krass groß geworden sind und dann werden sie ja automatisch Arzt oder Zahnarzt oder whatever. Oh, das war so, weiß ich nicht. Und haben aber immer die schlechtesten Noten geschrieben, weil sie sich eben darauf ausgeruht haben. Naja, so fühle ich mich auf jeden Fall gerade, als wenn ich jetzt hier die Hausarbeit, die natürlich nur so oberflächlich abgetragen wurde, durchgehen muss und gucken muss, ob da irgendwelche Fehler drin sind, fühle ich mich gerade. Es hat nämlich jemand für uns ausgearbeitet, ein feiner Podcast-Supporter, Hörer und ja, öfter mal Inputgeber, dem ich auch sehr vertraue da in der Sache. Der hat das für uns gemacht, weil schlicht und einfach Ich die Herrin bin, ich das bestimme, nein, aber schlicht und einfach, ich gar keine Zeit habe. Wirklich, also ich musste heute ist Freitag bei mir, ich muss heute aufnehmen, weil morgen mein Neffe kommt, weil ich heute noch eine Freundin treffe, gestern habe ich mich noch getroffen, dann musste ich noch super viel für den Adventskalender schon mal vorbereiten, der jetzt bald startet, verfügbar auf meiner Website. Und ja, so ging es die ganze Woche. Gestern musste ich dann noch zum Zahnarzt, aber nur Zahnreinigung. Ja, einmal alle halbe Jahr Zahnreinigung machen, Leute. Nicht vergessen. Ist zwar teuer, aber kann man auch ein bisschen absetzen bei der Krankenkasse. Einfach hinschicken. Die Rechnung. Kriegt ihr auf jeden Fall was wieder. Ja, und so weiter und so fort, ne? Also, und das ging die ganze Woche so. Ich bin über und über mit Aufgaben. Nächstes Wochenende fahre ich dann auch wieder weg, will jemand supporten. Ja, davor war ich ja, ach so, ich war die Woche ja auch noch von Sonntag bis Mittwoch unterwegs und habe Bilder gemacht. Und vielleicht auch schöne Sachen für den Adventskalender eben, exklusive Sachen. Und so geht das, so stapelt sich das und stapelt sich das. Und jetzt ist einfach Freitag bei mir. Und ich weiß gar nicht, wo die Woche geblieben ist. Es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ich bin durchgerannt durch die Woche, ohne Luft zu holen, ohne mal die Füße hochzulegen, außer natürlich abends. Aber dann ist man auch total erschöpft und schläft halt einfach auch schnell ein. Also ja, ich habe neue Kleidung bekommen. Fetischkleidung. Und das ist angekommen. Ich weiß gar nicht. Warte mal, ich war schon wieder da. Das ist Mittwoch angekommen. Ich habe das noch nicht mal aufgemacht, das Paket. Ich habe da einfach keine Zeit zu, ne? Für. Da habe ich keine Zeit zu? Ja, auch das. Ich habe beides nicht. Keine Zeit für und keine Zeit zu. Deswegen, ich bin gerade über und über mit Aufgaben und ja, muss schauen. Dann nächste Woche ist ja das Wochenende verplant. Da fahre ich weg. Nicht weit, aber. Ja, dann ist darauf mein Vaters Geburtstag. Dann hat noch ein Kumpel Geburtstag. Das heißt, das wird alles auch zusammengemischt. Dann bin ich dann auch erstmal unterwegs. Das heißt eigentlich, ich bin von Freitag bis Mittwoch komplett wieder unterwegs. Muss nebenbei natürlich trotzdem alles noch vorbereiten. Also ich bin jetzt echt dabei, den Adventskalender vorzubereiten, damit eben, also das, was vorbereitet werden muss. Es gibt ja auch spontane Sachen. Aber dann, und dann habe ich ja noch den Adventskalender, den sich Sklaven sozusagen selbst geschenkt haben. Also jeder konnte sich ein Türchen mit einem Obolus erkaufen sozusagen. Und das habe ich aber Gott sei Dank schon alles, also bestellt, besorgt und so weiter. Das habe ich alles schon fertig. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich das eröffne sozusagen. Also ich habe einfach mir 24 Dinge ausgesucht, habe Gott sei Dank das schon so zeitig gemacht, dass jeder sein Türchen hat, dass ich gar nicht weiß, wer welches hat und werde einfach an jedem Tag dann etwas zaubern und dann füge ich das den Menschen hinzu, ne? Also, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist das, also das ist auf jeden Fall echt noch Vorbereitungsstress. Da muss man wegen Weihnachten gucken. Dann wollte ich Anfang Dezember auf jeden Fall auch noch wegfahren, eventuell, weiß man nicht. Wenn, weiß man auf jeden Fall nicht wohin, aber das steht alles echt noch in den Sternen. Finanziell und halt, ja, von Zeit her. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit bleibt. Also, ja, ich bin froh, dass ich kein Weihnachtsmensch bin, in dem Sinne, dass ich mit der Familie feiern muss und da irgendwie auch noch Geschenke sammeln muss und zusammensammeln muss und ja, irgendwie da jetzt noch irgendwo hin muss und das alles planen muss und dann, ne, also da habe ich Gott sei Dank gar kein Problem mit. Mein Vater feiert kein Weihnachten, er sieht das als Quatsch an und ja. Da reicht es, wenn man kurz anruft und sich gegenseitig nette Worte spendet. Ja. Ja, Silvester weiß ich auch überhaupt noch nicht. Am liebsten würde ich zu Hause auf der Couch bleiben, Essen bestellen und fertig. Aber es ist trotzdem immer ein komisches Feeling. Mal sehen. Nun ja. Wir widmen uns der Hausarbeit. Up Reaction. Ich wollte nur mal kurz loswerden, was gerade so abgeht und wieso ich so gestresst bin. Ich bin echt gestresst. Jetzt, wo ich hier so sitze und ein paar Minuten habe und darüber so selber rede, also klar, ich lese trotzdem noch regelmäßig meine Sachen, aber momentan fühlt sich das. Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Und ich puzzle auch noch, aber momentan fühlt sich das an wie so Aufgaben erledigen. Oh, heute muss ich noch 50 Seiten lesen. Dann lese ich morgens mal 20 Seiten und dann mittags bis abends irgendwie die anderen 30. Und dann will ich auch noch puzzeln und vorwärts kommen. Und dann ist das so. Ich kann ja nicht durchatmen und fühle das auch nicht, weil es einfach so auf Hetze alles passiert. Naja, morgen kommt mein Neffe. Oh, gerade ist es 12:12 Uhr. Morgen kommt mein Neffe dann für eine Nacht. Mal gucken, vielleicht bringt mich das ein bisschen runter. Wisst ihr, was mich jetzt runterbringen würde? Ein Weihnachtsmarkt. Ist so, wie es ist. Weihnachtsmarkt, das wär's. Würde ich jetzt so fühlen. Aber nun ja, ist nun mal nicht, ne? Kann man nicht ändern. Noch ist keiner. Aber bald. Es ist nicht mehr lange hin. Dann geht's, ich glaube, nächstes Wochenende oder so geht's schon überall los, ne? So um den Dreh, Ende November. Und das ist ja schon Ende November. Boah, es ist auch Hilfe. Nun ja. Aber wisst ihr, was ausgeblieben ist? Nervige Bastardsklaven. Das ist wenigstens ausgeblieben diese Woche. Also, ich habe schon nette Kommentare wieder zur letzten Folge bekommen, aber ja, manche wollten mich auch irgendwie verbessern oder keine Ahnung, weil ich dann mal ein, zwei Fehler vielleicht gemacht habe. Ja. Juhu, du weißt was besser. Herzlichen Glückwunsch, kriegst einen Orden dafür. Ja. Gut, wir fangen an mit, sorry, Upreacting. Ich würde gerne einen Schluck trinken, aber ich habe nichts hier. Upreacting. Woher kommt dieser Begriff? Wir hatten ja letzte Woche das in dem Abkürzungs-, Bedeutungs-, Wortschöpfungs-, keine Ahnung was, Ding. Ach so, ihr könnt mal Feedback da lassen. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte ich ab und an mal ein Feedback, so ein positives oder etwas, was uns weiterbringt oder wo ich selber so gedacht habe, ah ja, stimmt, oder haha, lustig, oder auch von mir ist was Negatives, könnte ich ja jede Folge mal irgendwie was vorlesen, so, weil ich ja immer zusammenfasse am Anfang, da könnte ich auch sowas mal vorlesen. Ihr könnt ja mal Feedback geben, wie ihr das findet, die Idee. So, woher kommt der Begriff Upreacting? Der Begriff Upreacting stammt ursprünglich aus der Psychologie und Psychoanalyse. Er wurde im 19. Jahrhundert von Sigmund Freud und Josef Breuer geprägt. In ihren Werken Studien über Hysterie 1895 beschrieben sie Upreacting als einen Prozess, bei dem ein unterdrücktes traumatisches Erlebnis, merken, durch eine emotionale oder körperliche Reaktion abreagiert und so verarbeitet wird. Das Ziel war, die aufgestauten Emotionen, die mit dem Trauma verbunden sind, freizustellen und so psychische Erleichterung zu schaffen. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort abregiere, würde ich sagen, ab und das Zurückreagieren und auf etwas reagieren bedeutet. Jetzt wollen wir natürlich die Bedeutung von Upreaction im BDSM wissen. Und dazu kommt Folgendes. Im BDSM geht es oft nicht nur um körperliche Stimulation, sondern auch um tiefe emotionale und psychologische Ergebnisse. Intensive BDSM-Session können bei manchen Teilnehmern starke emotionale Reaktionen auslösen. Diese Reaktion sei es Weinen, Lachen oder plötzlicher Ausdruck von Wut, sind Ausdruck von Abreaktionen. In diesem Kontext bedeutet es, dass der submissive oder der dominante aufgestaute Emotionen freisetzt, die möglicherweise über längeren Zeitraum unterdrückt wurden. Boah, die Baustelle draußen. Naja, unterdrückt wurden. Also, kurz zusammengefasst. Also Upreaction ist natürlich eine Reaktion angeregt von einem Trauma, von einer Emotion, von irgendwas heraufbeschworen, ist also ein Prozess. Und ja, diese Reaktionen können ja weinen, lachen, plötzlich Ausbruch von Wut, all möglichen Emotionen oder Stärken annehmen oder Phasen annehmen, die dann eben in einer Session meistens ausgelöst werden. Ja. Ob das jetzt dann von der Session selber kommt oder von einer unterdrückten, langwidrigen, traumatisches Erlebnis, kann ich nicht so genau sagen, aber es ist ja auf jeden Fall etwas Unterdrücktes, ein unterdrücktes Erlebnis, meistens traumatisch, was du erlebst, erfühlst, erspürst, und das wird sich dann durch die BDSM-Session wahrscheinlich stark durch emotionale Reaktionen hervortun. Ich frage mich aber immer, könnte das auch etwas sein, was man dann allgemein da auch speziell erlebt hat und dann kommt das eine Stunde später sozusagen, oder ist das schon ein langer Prozess? Das ist halt die Frage, ne? Aber ich denke, es ist eher auf einen langen Prozess hin. Zum Beispiel, naja, Beispiele kommen bestimmt gleich noch, oder beziehungsweise, ja, wir gehen jetzt erstmal auf Upreacting im Alltag. Erstens, Streit oder Konflikt. Jemand, der lange Zeit Stress und Frustration unterdrückt hat, kann plötzlich in einem Streit in Tränen ausbrechen oder wütend werden. Diese emotionale Ausbrechen ist eine Form der Upreaction, bei der sich angestaute Gefühle entladen. Ja, aber nicht zu verwechseln mit den Weibern oder den Männern, die mit Absicht auf die Tränendrüse, drücken. Drücken, ja. Oder Männern, die eben dann laut werden, schlagen oder sonst was. Das ist halt einfach nicht Upreaction durch ein Trauma meistens, sondern das ist meistens einfach so eine falsche Werte, falsche Normen. Und vor allem meistens ist ein Minderwertigkeitskomplex dann meistens dahinter. Zweitens, weinen bei einem Film. Eine Person, die normalerweise emotional zurückhält, könnte bei einem traurigen Film plötzlich anfangen zu weinen. Der Film fungiert als Auslöser, um unterdrückte Emotionen abzuregen. Das hatte ich früher immer. Das hatte ich früher immer, weil ich war immer der Eisklotz, ne? Also, kann ich euch erzählen. In meiner Schulzeit war ich für meine Freundin immer der Eisklotz. Ich wollte nicht heiraten, ich wollte keine Kinder, ich wollte, ja, am liebsten in Ruhe gelassen werden, so emotional gesehen. Kommt natürlich daher, dass meine Mutter jetzt mir davon mal ab, das nicht vorgelebt hat, aber auch eben mich emotional so fertig gemacht hat, dass ich ja irgendwie so einen Schutzmantel um mich hatte. Und wenn wir dann manchmal Filme zusammen im Kino oder zu Hause bei so einem Kinoabend oder wie sagt man, Pyjama-Abend geschaut haben, dann habe ich manchmal so losgeplärrt und konnte mich gar nicht mehr einkriegen. Aber ganz schlimm war das dann, wenn ich irgendwas mit Hunde, Welpen oder überhaupt Hunde in Käfigen und so hier so, wo gibt's das denn? In welchen Ländern? Naja, auf jeden Fall in manchen Ländern, wo der Hund nicht so viel wert ist oder das Tier wohl nicht so viel wert ist. Da ging es mir dann, also dann ging es dann los, ne? Das ist so richtig dieses, da konnte ich das dann nicht mehr aushalten, das so zu unterdrücken. Ich habe das nicht bewusst gemacht, aber ich bin das perfekte Beispiel dafür auf jeden Fall. Heute ist es nicht mehr so. Also ich muss sagen, heute ist es, ich könnte schon ein paar Tränchen verdrücken, wenn ich so Tiere sehe und, ne, also das tut mir einfach immer alles unfassbar leid. Ich bin überhaupt kein Mensch, der Aktivist werden würde oder ähnliches. Aber ich finde schon, dass das Tierwohl wirklich ganz klein geschrieben wird in unseren Gesetzen und das finde ich richtig ekelhaft, bastardmäßig. Wie gesagt, ich habe ja damals einen Hund aus Rumänien mir geholt, weil die arme Maus wäre sonst, ne, in die Tötungsstation gekommen und das, als ich das gesehen habe und so weiter, konnte ich nie anders. Also es ist dann gebrochen in mir, keine Ahnung. Und ich gucke mir auch gerne hier so Leute auch. Ich muss, glaube ich, niesen. Moment. Oh, sorry. Geht wieder. Ich gucke mir auch gerne solche Leute wie Robert McLehmann an. Ich habe mir diese Dokus bei Netflix angeguckt, da diese über die Fische und über das Fleisch. Ich finde das, also sowieso finde ich ein Muss, diese beiden Dokus bei Netflix zu gucken. Das hat mir so, ich esse halt Fisch, ne? Aber ich esse kaum Fleisch, um ehrlich zu sein. Aber ich esse relativ viel Fisch, würde ich fast schon sagen. Aber es hat mir schon echt die Augen geöffnet. Aber irgendwie kann ich es dann trotzdem nicht sein lassen, irgendwie auf mein Wohl nicht zu verzichten, weil es eben, wie Robert McLehmann immer sagt, es ist ja nur ein Fisch, ne? So ungefähr. Also, ja. Aber das ist schon wichtig und auch, wo er damit, ich muss, glaube ich, schon wieder an diesen Leute. Wo kommt denn das her? Oh. Wo Benecke und er irgendwie gegen Zoos auch demonstriert haben, haben die gute Ansprachen gehalten. Also in Zoo müssen wir eigentlich echt alle nicht mehr gehen. Das müssen wir uns echt mal zu Herzen nehmen. Das habe ich gesucht. Wenn wir sonst erst mal zu Herzen nehmen, nicht mehr immer in Zoo zu rennen. Und also Tierpark ist auf eine gewisse Art ja noch einigermaßen okay. Also so ein Wildpark, wo unser Bestand von Tieren irgendwie da ist und wo man dann irgendwie auch was tut dafür. Aber warum soll man so einem Eisbär zugucken? Und da kann man auch nicht die Klausel des, ach, ein Kind muss das doch auch erleben. Es gibt da Studien mittlerweile drüber, dass ein Mensch, der aus dem Aquarium zum Beispiel kommt, dümmer rauskommt, als er reingegangen ist, gerade so Kinder. Von daher, es gibt doch kein Kind, das habe ich gestern erst gehört, kein Kind, das in ein Aquarium geht und sagt, boah, der Hai da, jetzt werde ich Tierschützer, jetzt setze ich mich für die Haie im Meer ein, dass die nicht mehr gefischt werden, dass die nicht mehr ausgerottet werden gefühlt oder gejagt werden, sondern es geht da rein und sagt, oh, da schwimmt ein Hai hin und her, wow, ne, ich habe ein Hai gesehen. Und das ist auch verflogen innerhalb von ein paar Tagen, dieses Gefühl. Von daher, wozu brauchen wir das noch? Wir haben Virtual Reality, Wir haben genug Sachen und wenn man halt Dokumentation sieht, man braucht diese Scheiße halt eigentlich nicht mehr, ne? Also ich weiß, da sind nicht viele meiner Meinung, beziehungsweise viele sind einfach stur und sehen das als Freizeitmöglichkeit. Ich krieg ein bisschen Bauchweh, wenn ich drüber nachdenke, dass da so ein armer Eisbär sitzt, ne? Also, ja. Weiß ich nicht. Hat auch, oh, der hat das gestern auch so schön erzählt über die Haie. Das fand ich richtig gut. Ich war verrückt, dass ich auch erst gestern gesehen habe, dass er so gesagt hat, ey, Haie sind so, ne, wenn du tauchen gehst im Meer, dann kommen die Haie mit mehreren und kommen dann und du bist dann mit 15 Haien umgeben und die riechen, die schauen, die haben ein Sozialleben und dann verschwinden die wieder in die unendlichen Weiten. Und im Aquarium schwimmt der Hai 3 Meter mal 3 Meter so hin und her geführt, oder 8 Meter mal 8 Meter schwimmt er hin und her und hat nichts, hat keinen Partner, hat kein soziales Umfeld, kann nicht sich ausbreiten und die haben trotzdem, ne, die sind interessiert, die haben ein Sozialleben, die riechen, die jagen, die machen alles und das können sie halt gar nicht im Aquarium und warum sollte ein Hai da einfach sein? Ja, es ist crazy. Es ist also wirklich, liegt es jedem mal ans Herz, vielleicht mal eine gute Sonntagsaufgabe, wenn ihr oder was weiß ich, was für einen Tag ihr habt. Aber wenn ihr das hört und irgendwie abends noch nichts zu tun habt, dann gebt mal Robert Mark Lehmann ein und hört euch mal ein paar Sachen an, die er zu sagen hat. Er ist natürlich der Überbeschützer von allem, ne? So Meeressachen. Oder ihr guckt euch diese Dokus an. Boah, wenn ich wüsste, wie die heißen. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt. Net. Warte. Seaspiracy und ich glaube, das andere hieß Meatspiracy. Wenigstens das mal angucken bei Netflix. Ja, das hat mir mein Herz gebrochen, als ich das mit den Fischen da, also wer das dann sieht oder das schon kennt, in diesem langen gläsernen Tank und wo die dann getrauert haben, die Fische, also, das ist crazy. Und da habe ich eben auch, glaube ich, gelernt, dass der Lachs eigentlich nicht so eine Farbe hat, wie er bei uns im Regal ist. Das ist sowieso crazy. Ja. Gut, wir gehen weiter. So viel zu weinen bei Filmen. Drittens, lachen oder weinen nach Stress. Nach einer intensiven, stressigen Situation wie einer wichtigen Prüfung oder einem Vorstellungsgespräch kann jemand plötzlich anfangen zu lachen oder zu weinen, wenn die Anspannung nachlässt. Ja, ich glaube, das kennt jeder von uns, oder? Einfach auch dieses Gefühl. Oder der Stress anzurufen, irgendwo und sich krank zu melden. Auch geil. Danach, plötzlich gesund, Wunderheilung. Viertens, sportliche Betätigung. Manche Menschen gehen joggen oder treiben Sport, um Stress und Frustration abzubauen. Während des Trainings oder danach kann es vorkommen, dass sie eine emotionale Freisetzung erleben, wie plötzliches Weinen oder ein Gefühl der Erleichterung. Weil die sportliche Betätigung eben der Schlüssel ist, der diese Verkrampfung sozusagen öffnet. Und danach, wenn du das nämlich betätigt hast, fühlst du dich locker, frei, auch geschafft und hast dann nicht mehr die Energie bzw. diese Verkrampfung, das zurückzuhalten, deswegen kann es dann sein, dass du dann Tränen ausbrichst, so ungefähr. Fünftens, Musik hören. Wenn jemand Musik hört, die eine starke emotionale Verbindung zu vergangenen Erlebnissen hat, oh, also das kenne ich, kann das dazu führen, dass die Person Emotionen freisetzt, wie Weinen oder intensive Gefühle von Traurigkeit und Freude. Kenne ich. Ich kann euch tausend Beispiele sagen, die mich fertig machen. Also meine Mutter und mein Vater sind beides so ein bisschen Musikmenschen, ne? Ich bin aufgewachsen, nicht weil die jetzt so fanatisch irgendwelche Bands hören oder so, aber ich bin aufgewachsen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich bei meiner Mutter auf der Rückbank da, und wie sagt man Rücksitz? Rückbank stimmt nicht, oder? Rücksitz? Lag, die stundenlang Musik gehört hat, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Hier von, oh Gott, Juliane Werding oder Roland Kaiser. Wer ist nochmal die Uschi? Ich glaube, das ist Juliane Werding mit Stimme im Wind. Manche wissen es wahrscheinlich und manche kennen nicht mal den Song. Diese Stimme von dieser Frau. Ja, Juliane Werding. Diese Stimme kann ich nicht mehr hören, ja. Ich kann das nicht mehr hören. Manchmal bin ich so mit Kumpels unterwegs oder so und dann sitzen wir in der Bar und da ist dann so eher so Schlagermusik und dann kommt die, ich krieg sofort ein zu viel. Ich krieg wie eine Panikattacke. Bei mir verkrampft sich alles. Ich könnte losheulen, aber ich reiß mir natürlich zusammen. Ist ja peinlich in der Bar. Aber das ist so, das triggert mich so hart, weil ich so schlechte Sachen damit verbinde. Dann habe ich aber Bee Gees für mich umgemodelt, weil das hat meine Mutter mich immer gezwungen, auch Englisch zu übersetzen, die ganzen Texte. Ja, und mein Vater ist ja der Wolfgang Petri Peter Maffay Fan. Das habe ich aber alles schon mit ihm durchgemacht. Das ist ja eine positive Sache, aber trotzdem kann ich da flennen, weil wir waren da ja zum Beispiel in diesem Musical von Wolfgang Petri da, Wahnsinn. Das war ja so nett, ne? Och, und da habe ich so schöne Erinnerungen, dass mein Vater das gesehen hat und das auch toll fand. Da könnte ich jedes Mal wieder losflennen, wenn ich das höre, weil ich es irgendwie toll finde. Also da bin ich, bei Musik bin ich viel zu emotional. Dann, wenn ich Linkin Park höre, die alten Sachen natürlich, die neuen Schmutz. Naja, aber die alten Sachen, da verbinde ich einfach meine Kindheit, wie ich alleine im Schlafzimmer bei oder in meinem Kinderzimmer, whatever, Jugendzimmer rumsaß, die Texte mir übersetzt habe, gesagt habe, ja, der fühlt mich genauso wie, und das ist halt, also, ne, ist sowieso mein Bruch überhaupt. Der fühlt mich, der hat genau das, der hat nicht das gleiche durchgemacht, aber der verarbeitet das so und der spricht mir aus der Seele so. Und als er gestorben ist, dachte ich ja, weil er hat ja, weißt du, so, ich überlege gerade, welcher Song das war, aber erstmal wollte ich die ein Jahr vorher sehen. Hab das Konzert dann aber verpasst, beziehungsweise ich hatte Karten, ne, war aber zu faul hinzufahren, hab depressive Phase geschoben und ein Jahr später stirbt er. Ich bin so ein Opfer, echt, dass ich da nicht hingefahren bin. Obwohl ich sogar Tickets hatte, die super teuer waren. Naja, aber er hat auf jeden Fall irgendwelche Sachen gesungen, ne, so von wegen, Hauptsache ich bin noch da und denk an dich sozusagen, so, auch wenn alles zusammenbricht und keiner mehr da ist für dich. Und jetzt denke ich mir so, what the fuck? Hätte ich das in meiner Jugend gehört, das wäre mein Oberfeind gewesen dann, ne? Wenn ich gewusst hätte, dass der das nicht mal mehr geschafft hat, wenn er schon nicht schafft, weißt du, so. Naja, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen, was ich da gerade geredet habe. Dann haben wir als letztes noch Erzählen einer Geschichte. Beim Erzählen einer belastenden Erfahrung an Freunde oder Familie kann eine Person die aufgebauten Emotionen durch Weinen oder eine andere starke Reaktion freisetzen, wodurch sie sich danach erleichtert fühlt. Ja, das ist ja wie Therapie, ne? Das passiert auch bei der Therapie und man sagt ja, Tränen, Weinen ist ein Wundenheiler sozusagen. Nur so kann man Wunden heilen. Und es ist obendrauf noch schön, wenn jemand anderes für einen weint. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, aber das soll wohl auch sehr gut sein. Mögliche Auslöser für Up-Reaction. Up-Reaction BDSM können durch verschiedene Aspekte ausgelöst werden. Erstens Schmerz und Endorphine. Bei intensiven Szenen kann der Schmerz den Körper dazu veranlassen, Endorphine und andere. Bei intensiven Sessions. Oder nicht? Kann der Schmerz den Körper dazu veranlassen, Endorphine und andere Neurochemikalien freizusetzen? Diese können emotionale Schleusen öffnen und verborgene Gefühle hervorrufen. Ja, sehr logisch, ne? Also, habe ich ja eben schon mit dem Sport erklärt. Wenn du ja eine andere starke Emotion bekommst, meistens nicht von dir selber, sondern von einer Tätigkeit oder ähnliches, brechen dann die Schleusen sozusagen und dann Feuer frei für deine verborgenen, verschachtelten Gefühle. Und Endorphine sind ja automatisch da, wenn du Freude und anderes empfindest, durch Schmerz, durch Lust und so weiter, dann steigen ja Endorphine in dir hoch und auch das kann dazu führen, dass du einfach weicher bist für Sachen, die du dann erzählen kannst und so weiter. Aber ich habe auch schon, ich bin ehrlich mit euch, ich habe auch schon Sessions erlebt, da hat jemand geweint und ich habe richtig gemerkt, das sitzt irgendwie tief, das ist nicht so ein, es gibt ja auch unterschiedliches Weinen, es gibt so ein Tränenverdrücken, aha, das tut weh, ne, und kannst nicht mehr aushalten und dann gefühlte Träne. Und es gibt die, die dann wirklich zusammenbrechen danach, weil sie irgendwie erfüllt sind und auch nicht, oh, und zittern und ganz verrückt und sowas hatte ich auch schon. Aber es gibt wenig Menschen, die dann das erklären können, warum es so ist. Die gar nicht selber verstehen, wo sie gerade an welchem Punkt sind. Das dauert dann manchmal Tage und manchmal kommt das auch gar nicht. Ne? Also man kann das nicht von sich selber dann erwarten. Jetzt muss ich das aber auch ad hoc sagen können. Und ich bin auch nicht der Pol. Wenn du das mir nicht erzählen möchtest, musst du es mir natürlich auch nicht erzählen. Ist ja ganz klar, ne? Kann ja sonst was für eine traumatische Sache dahinter stecken, die ich damit getriggert habe auf eine gewisse Weise. Ja, dann gibt es noch Vertrauen und Hingabe. Ein hohes Maß an Vertrauen in der BDSM-Dynamik kann es dem Submissiven ermöglichen, sich emotional zu öffnen und Verletzlichkeit zu zeigen. Ja, auf jeden Fall. Vertrauen ist da die Basis auf jeden Fall, sonst macht es auch gar keinen Sinn. Warum sollte der Mensch jemanden das alles. Also es gibt Menschen, die sehr offen mit ihrer Sache umgehen, aber es geht ja hier um getriggert werden und so weiter. Und dann gibt es noch Rollenspiel und Psychodrama-Szenarien, die gezielt emotionale Themen aufgreifen, wie zum Beispiel Machtverlust oder Bestrafung, können alte Erinnerungen oder Gefühle hervorrufen und Up-Reaction fördern. Ja, dazu. Es gibt manchmal Sklaven, die sich an mich wenden, die dann aber schon mit dieser Einstellung reingehen. In meiner Kindheit wurde ich immer fertig gemacht, eingesperrt, und daraus habe ich eine Geilheit entwickelt und jetzt möchte ich das nochmal erleben. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig mit sowas. Erstmal erfülle ich solche Wünsche natürlich nicht, dass ich jemanden einkerke einfach so. Ich bin ja keine Bezahl-Uschi. Aber davon mal ab, weiß ich erstmal nicht, ob der Mensch das nicht schon die ganze Zeit nur als Fantasie im Kopf trägt und dann überreagiert, Panikattacke schiebt oder vielleicht wirklich eine Reaktion, starke Reaktion des Körpers einleitet, die ich gar nicht handeln kann, auch mit einer Panikattacke. Stellt euch mal vor, der ist bei mir im Keller. Ich wohne in einem Mietshaus, ne? Also mit mehreren Wohnungen sozusagen. Wie sagt man? Heißt das so? Ich habe keinen Plan. Meine Vermieterin wohnt ja auch, ne? Und andere Menschen. So, stellt euch mal vor, ich habe den Menschen im Keller, kerker den da ein und plötzlich kriegt der Panikattacke, kriegt keine Luft, der hockt da unten nackt. Was mache ich denn da? Soll ich dann den Krankenwagen rufen? Kann ich natürlich machen. Ist ja auch ganz verständlich und normal. Aber wie soll ich das denn jemandem erklären, wenn da plötzlich der Krankenwagen vor der Tür steht? Alle gucken so rauf. Ist ja sehr hellhörig alles, ne? So Altbau. Alle gucken dann, alle sind so, hä, was? Und wie soll ich meiner Vermieterin erklären, dass da ein nackter Mann und aus dem Keller kommt? Können wir das mit jemandem mal erklären? Also, das allein, der fängt schon an, ne? Also, sehr unlogisch. Aber, ja, man muss immer wissen, ob das so passt. Das kann man manchmal wahrscheinlich vorher nicht abwägen, aber wenn mir jemand sagt, ich habe eine traumatische Sache in meiner Kindheit erlebt, super schlimm, immer wieder, und ich möchte das aber jetzt als Fetisch umwandeln, ich bin irgendwie macht mich das geil, wenn ich das mal in so, was weiß ich, Pornovideos sehe, da möchte ich das jetzt auch erleben, da lasse ich lieber die Finger von. Bin ich ganz ehrlich einfach mit euch, ich möchte einfach kein Risiko eingehen und ich möchte nicht traumatisch weiter schädigen, weil es kann ja sein, dass irgendwas Klick macht und sein Kopf kaputt geht und so weiter und ich bin dann der Schuldige, auch wenn er mich natürlich gefragt hat, angeleitet hat oder wie auch immer, ne, gesagt hat, bitte machen Sie das unbedingt, Einverständnis gegeben hat sozusagen, einvernehmlich ist, trotzdem bin ich da raus. Das ist einfach zu risky. Das ist, manchmal denkt man nicht nach in Geilheit, wisst ihr so? Oder man kann das einfach nicht einschätzen. So, kommen wir zu den Vorteilen der Upreaction im BDSM. Oh, ich muss was trinken. Und ich sehe gerade, ich habe nämlich hier was zu trinken. Die liegt nur hier so versteckt neben mir. So, Moment, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Also, Vorteile der Upreaction im BDSM. Emotionale Katharsis. Hier wurde, glaube ich, auch noch erklärt, was Katharsis ist. Ich hoffe, den meisten ist Katharsis bekannt. Kennt man sich aus Filmen oder so? Naja, ich kann es mal vorlesen. Katharsis ist ein Begriff, der aus dem Altgriechischen stammt und ursprünglich Reinigung und Reinigung der Seele bedeutet. In der Psychologie oder Literatur beschreibt Katharsis den Prozess. So lese ich immer mal, habe ich früher meinem Neffen mal vorgelesen und er mal, kannst du mal langsamer? Ich habe nichts verstanden. Naja. In der Psychologie oder Literatur beschreibt Katharsis den Prozess, durch den eine Person eine emotionale Befreiung oder Erleichterung erfährt, indem sie starke Gefühle wie Trauer, Wut oder Angst ausdrückt oder durchlebt. Der Begriff ist eng mit Aristoteles verbunden, der ihn in seiner Poetik verwendet, um die Wirkung von Tragödie auf Zuschauer zu beschreiben. Laut Aristoteles bewirken tragische Dramen eine Reinigung der Eine Reinigung der Emotionen, indem sie Mitleid und Furcht hervorrufen und die Zuschauer zu ihren eigenen Emotionen in einer sicheren Umgebung erleben und loslassen können. In einem allgemeinen Kontext bezieht sich Katharsis auf den emotionalen Befreiungsprozess, der auftritt, wenn eine Person ihre unterdrückten Gefühle ausdrückt und dadurch ein Gefühl der Erleichterung und innere Reinigung erfährt. Diese emotionale Entladung kann durch verschiedene Aktivitäten wie Kunstmusik, Schreiben, Gespräche oder bestimmte therapeutische Methoden ausgelöst werden. Ich sage, schneller kann ich besser lesen. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist wahrscheinlich der Flow in meinem Kopf. So lese ich übrigens nicht meine Bücher oder so, falls ihr das denkt. Ich versuch's, aber um es zu verstehen, geht's nicht so schnell. Also nochmal, Vorteile der Upreaction BSM, emotionale Katharsis. Wir wissen jetzt, was Katharsis ist, ne? Nennen wir es mal Reinigung. Einer der Wirkung der Upreaction ist die emotionale Erleichterung. Das bewusste Loslassen und unterdrückten Gefühlen kann für den Submissiven sehr heilsam sein. Ach so, jetzt habe ich es erstmal verstanden. Oh Gott. Ja, Stärkung der Bindung. Die gemeinsame Erfahrung einer emotionalen Upreaction kann das Vertrauen und die Bindung zwischen den Beteiligten stärken. Ja, safe, zu 100%. Also ich weiß nicht, es gibt alles Emotionale stärkt irgendwie die Verbindung, finde ich. Ob's Hass, Wut, Trauer, Überreaktion, Liebe, Gefühle, Streit, Hass, Wut, wie auch immer. Warum habe ich zweimal Hass da drin gehabt? Alles stärkt irgendwie. Man muss es nur jeweils miteinander aufschlüsseln. Wenn man jetzt einen Streit hat zum Beispiel. Und man muss reflektieren können, wie immer. Ne? Jedes Mal im Podcast muss ich das erwähnen. Jeden Podcast-Folge werdet ihr es immer und immer wieder hören. Selbstreflexion. Oh mein Gott, und ich habe es noch nicht gelesen. Ohne Quatsch. Ich habe es natürlich vor mir, aber ich habe es wirklich noch nicht gelesen. Da steht einfach Selbstreflexion. Ey, Leute, Zein ist ein Zein. Selbstreflexion und Heilung. Mir hat übrigens letztens jemand geschrieben, der meinen Podcast gehört hat und Lob da lassen wollte auf meiner Seite und so weiter. Und der meinte dann so, ja, also sie reden ja so viel von, wie hat er es denn genannt? Ich nenne es mal Spiritualität. Guck mal, ich kann es nicht mal aussprechen, also das ist Quatsch. Aber so von Selbstreflexion und solchen Sachen, warum bringe ich denn kein Buch raus, nur mal über solche Sachen? Und wie man Selbstreflexion als Sklave lernt und wichtige Trainingssachen, habe ich gesagt, wo soll ich denn Zeit hernehmen, Mensch? Aber ist eine gute Idee. Ich behalte sowas immer im Hinterkopf. Es gibt ja immer mal Monate, Wochen, wie auch immer, wo man echt nichts zu tun hat. Und da ist es dann ganz gut. Aber es wäre dann wirklich ein E-Book, weil das rausbringt, boah, es ist immer so viel Arbeit und es muss ja auch immer zugelassen werden und all so ein Scheiß. Naja, Selbstreflexion und Heilung. Für manche Menschen kann das Wiedererleben von Emotionen in einem kontrollierten, sicheren Rahmen dazu beitragen, psychische Blockaden zu lösen und emotionale Heilung zu fördern. Ja, und sich dessen bewusst sein, ne? Selbstreflexion und so weiter. Das glaube ich auch. Es darf nur nicht zu traumatisch sein in das BDSM-Session. Wisst ihr, so bei einem Therapeuten kann man das gut aufarbeiten. So, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was genau passiert ist, aber meine allererste traumatische Erfahrung mit Gewalt von meiner Mutter aus gesehen, habe ich nachts einmal geträumt, habe gedacht, hä? Ich glaube, ich bilde mir das ein, bin so zu meinem Therapeuten gegangen, habe gesagt, kann das sein, dass man schon davon träumt? Weil war ich gerade so mitten in der Therapie überhaupt. Und dann meinte er, ja klar, das denken Sie sich ja nicht aus, würde ja keinen Sinn machen, das sich auszudenken, weil Sie mittendrin in so einem Verarbeitungsprozess sind. Und dann haben wir das nochmal so meditativ, heißt das so? Meditation ist es ja nicht, sondern, ich nenne es mal meditativ durchgearbeitet. Und da hat man dann gemerkt, dass es real ist und das schon dann befreiend, dass man das erfährt, versteht, dann ein bisschen verstärkt und dann loslassen kann. Ja. Ja. Tja, aber verzeihen kann man es nicht, ne? Weil ich gerade so drüber nachdenke, gerade so drüber nachgedacht an diese Situation. Verzeihen kann man sowas trotzdem nicht. Ich habe es verarbeitet, ich bin drüber hinweg, aber verzeihen wird man das, glaube ich, niemals richtig können. Hätte ich gerne, aber gefühlt nicht machbar. Naja. Risiken und Herausforderungen. Ne? Da haben wir ja auch noch was. Ich bin erst auf Blatt 2 und wir haben noch vier Blätter. Mein Gott. Ich muss mal ein bisschen ranhalten hier. Psychische Überforderung. Wenn die Abreaktion zu intensiv und unerwartet auftritt, kann dies überwältigen und potenziell traumatisierend sein. Was habe ich denn heute? Aber ich habe es ja öfter. Ja, das meinte ich ja eben, ne? Also was ist dann, wenn dann eine Panikattacke schießt oder ähnliches? Triggern und Traumata. Szenen, die tiefliegende Emotionen, Reaktionen auslösen. Tiefliegende? Emotionale Reaktionen auslösen können. Erinnerungen an traumatische Erlebnisse hervorrufen, die schwer zu bewältigen sind. Ja, wenn man sich vor allem noch nicht damit beschäftigt hat und wenn die ganz plötzlich kommen, dann kann das schon ein Schlag ins Gesicht sein, ganz einfach. Unvorhersehbare Reaktion, das meinte ich. Selbst bei erfahrenen Praktizierenden kann es zu Reaktionen kommen, die nicht erwartet wurden und emotional schwer zu handhaben sind. Ja, für den Gegenüber auf jeden Fall. Auch für die Person natürlich gar keine Frage. Dadurch kommt ja dann die Panikattacke oder die Kopfschmerzen oder das unkontrollierte Weinen, die Wut. Es kann ja auch Wut kommen, ne? Hatte ich Gott sei Dank noch nie, dass mir Wut entgegenkam plötzlich. Aber trotzdem, ne? Naja. Okay. Umgang mit Upreaction im BDSM. Vorbereitung und Kommunikation. Vor einer Session sollte klare Grenzen und mögliche emotionale Auslöser besprochen werden. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist entscheidend. Ja, das sowieso. Also, ich muss schon wissen, ob es irgendwelche Traumata in der Kindheit gibt. Ich muss schon wissen, wie die Kindheit war und so weiter, ne? Und sonst muss man halt vorher sich psychologische Hilfe suchen, bevor man das dann so wirklich starten sollte. Man kann natürlich oberflächlich handeln, man kann den Arsch versohlen, aber ist es das denn, wenn man wirklich tiefgreifend erleben und fühlen will? Dann gibt es noch die Aftercare, die Nachbesprechung. Hab eine gute Folge dazu gemacht, einfach mal reinhören, falls man die noch nicht kennt. Ist ein essentieller Bestandteil, um die emotionale Stabilität nach der Upreaction wiederherzustellen. Dies kann Trost, Gespräche und körperliche Nähe beinhalten. Ja, finde ich sowieso wichtig. Also wenn man es nicht schafft, weil man jetzt irgendwie die Bahn noch haben muss oder keine Ahnung was, kann man aber sich gut nochmal so per Sprachnachricht ein bisschen austauschen. Und dann habe ich auch meistens immer so Fragen vorbereitet, die ganz chillig sind, die man dann für sich beantworten kann. Ja, also wenn man so einen Nachhauseweg hat, dann mit der Bahn zum Beispiel oder Bus oder wie auch immer, dann finde ich das immer ganz gut, so Fragen mitzugeben, die er dann aufschreiben kann. Am besten ist es ist wie es ist, mit der Hand zu schreiben, nicht mit dem Handy, weil mit der Hand vom Gehirn her ist es einfacher zu verarbeiten und verarbeitet gleich mit, wisst ihr, so. Man kann sich Sachen besser merken, man kann Sachen gezielter sagen damit und man kann ja auch rumkritzeln und umschreiben und wie auch immer. Aber dann nochmal, das mit der Hand zu schreiben, signalisiert deinem Gehirn einfach super viel. Und dann haben wir noch psychologische Unterstützung. Bei besonders intensiven und wiederholten Upper-Reaction kann es ratsam sein, bei wiederholten, also bei intensiven erster Reaktion wäre es schon für mich, dass jemand seine psychologische Unterstützung hinzuziehen, um tief liegende emotionale Themen aufzuarbeiten. Also das wäre, sorry, aber es wäre schon sofort da. Wisst ihr so? Gut, dann haben wir noch ein abschließendes Fazit. Und hier sind noch Beispiele für einige Beispiele und Hinweise. Erst Fazit oder erst Beispiel und Hinweise? Ich mache erst Beispiel und Hinweise. Ich finde, das gehört andersrum. Fazit finde ich ganz zum Schluss erst. Naja. Die Geschichte der O von Pauline Origé, ja, das Klischeewerk überhaupt, aber steht ja nicht. Dieses Werk ist ein Klassiker der BDSM-Literatur und beschreibt, wie die Protagonistin O im Verlauf ihrer Unterwerfung sowohl körperliche als auch emotionale Herausforderungen erlebt. Während des Romans gibt es Momente, in denen. Irgendwie ist meine Nase verstopft. Ich habe hier noch. Entschuldigung, ich muss mal aufziehen. Während des Romans gibt es Momente, in denen O intensive emotionale Reaktionen zeigt, die als Art Upreaction interpretiert werden können. Insbesondere, wenn sie durch Schmerz, Demütigung oder emotionale Hingabe ihren inneren Spannungen freisetzt. Nächstes Beispiel: 50 Shades of Grey, oh Gott. Von E.L. James. Obwohl diese Buchreihe im BDSM-Community unterschiedlich bewertet wird, gibt es Szenen, in denen die Protagonistin Anastasia Steele intensive emotionale Reaktionen zeigt, indem sie sich Christian Greys Kontrolle hingibt. In diesem Moment kann ihre Reaktion als Art Upreaction betrachtet werden, da sie dabei ihr aufgestaute Emotionen und Unsicherheiten konfrontiert wird. Szenen. Ach so, so rum, nachdem sie sich ja. Okay, verstehe. Ich habe es ja gelesen, bin ja ehrlich mit euch, ne? Hab ja alle gelesen. Ich habe dann nach der zweiten erotischen Szene immer die erotischen Szenen überblättert, ne? Weil das fand ich einfach so Klischee und so blöde. Das war auch, also wenn das ein Dom sein soll, so ein hardcore-intensiver Dom, sorry, dann ist das für mich kein Dom. Also, das war so lächerlich. Aber ich check das, was die meinen, dass sie danach immer so wie ausgebrochen ist und solche komischen Sachen. Exit to Eden von Anne Rice unter dem Pseudonym Anne Rampling. In diesem Roman, der das BDSM-Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, gibt es Szenen, in denen die Charaktere sich in emotional auffühlenden Spielen verlieren und dadurch psychische Entladung erleben. Dieser Moment dient oft als Katalysator für tiefe Einsichten in diesen Emotionen der Figuren. In die Emotionen der Figuren. Mein Gott, nervt mich meine Nase. Ich hab doch gar nichts mit der Nase. Ich hab nicht mal mehr Schnupfen. Woher kommt denn das jetzt plötzlich? Vielleicht liege ich doof oder sitze ich doof? Also kenne ich nicht das Buch tatsächlich. Wer es kennt, vielleicht kann er es nachvollziehen. Oh, das ist für jemanden, was es jetzt unbedingt lesen muss. Es gibt ja Menschen, die nur Erotik lesen können, ne? Warum auch immer. Memoirien und Erfahrungsberichte. In autobiografischen Werken oder Erfahrungsberichten von Menschen aus der BDSM-Szene, wie etwa in Loving Dominant von John Raren und SM101 von Jay Wiseman wird gelegentlich über emotionale Erlebnisse während oder nach einer Szene berichtet. Diese persönlichen Geschichten schildern, wie Menschen durch die BDSM-Praktiken emotional Abreaktionen erfahren und wie diese sie auf verschiedene Weise beeinflusst haben. Lies kurz, was da unten noch steht. Oh, hier ist aber laut gerade. Okay, das andere muss ich nicht lesen. Gut, kommen wir zum Fazit. Upreaction im BDSM-Kontext ist ein vielschichtiges und sensibles Thema. Das stimmt. Sie kann positive Auswirkungen haben, indem sie emotionale Erleichterung und Heilung ermöglicht, birgt jedoch auch Risiken. Die sorgfältigen Vorbereitungen, gegenseitiges Vertrauen und einfühlsame Betreuung sind entscheidend, um den Prozess sicher zu gestalten. Letztendlich ist es die Verantwortung aller Beteiligten, für den respektvollen, achtsamen Umgang zu sorgen, in dem emotionaler Ausdruck und gesunde Weise stattfinden kann. Ich wollte gerade vorlesen, Beispiele in der Literatur. Ja, das stimmt. Ein Fazit hätte noch ein bisschen länger sein können, finde ich. So drei Sätze noch mehr hätte ich noch gefühlt. Ja, das ist Abreaction. Aber mal ganz interessant, ne? Ich habe jetzt auch was dazu gelernt, so ein bisschen. Was würden wir der Person geben? Es ist ja diesmal wirklich sehr umfangreich, muss ich sagen. Für ein Thema war das wirklich umfangreich. Und ich mag auch die Alltagssachen, die damit eingewoben sind. Und es waren ja auch Beispiele dabei. Es hätten vielleicht nochmal so zwei, drei richtige Beispiele sein können. Wisst ihr, so dieses von der Praxis her. Wobei, das habe ich ja hinzugefügt so durch den Podcast. Aber die Basis hier ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein 1-, sagen wir. Sagen wir 1-. Ich fand es echt gut zusammengefasst und echt entspannt zu lesen auch. Ohne irgendwie zu viel Tamtam, Trara und sonst was. Ja, gut. Ich überlege gerade, ob ich euch noch was sagen. Oh, ich sehe schon wieder nur ein Strich auf meinem Aufnahmegerät ist, vom Akku her. Wieso geht das neulich immer so schnell leer? Verstehe das gar nicht. Ja, gibt's noch was zu sagen? Ich finde, wenn du das jetzt hörst und noch nicht mal einen Adventskalender dir besorgt hast, dann finde ich, das wird jetzt mal Zeit. Ne? Also sonst bin ich echt sauer, muss ich sagen. Ja. Ich werde mir gleich erstmal schön gepflegt die Nase putzen. Ich glaube, das kann gerade jeder nachvollziehen. Ich weiß aber auch nicht. Ich kann ganz normal durch die Nase atmen. Ich weiß ja auch nicht, was das ist. Komisch. Oh. Ja, so. Damit habe ich dann ja wieder alles gesagt, alles erledigt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Ich hoffe natürlich, dass ihr nicht traumatische Sachen erlebt habt und verarbeiten müsst oder werdet in einer BDSM-Session. Ich hoffe auch, dass ihr euer Trauma natürlich nicht ummünzt in eine Geilheitssache. Ist nicht gesund, ist nicht gut. So, das war die Woche, die Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann ist es ja schon Phase, dass wir baldig mit der Weihnachtsgeschichte anfangen, wie jedes Jahr. Auch freue ich mich ein bisschen drauf. Ein bisschen vorlesen, ein bisschen chillig. Mal gucken, wie ich es dieses Jahr gestalte. Aber eigentlich ist es wie immer so ein bisschen Weihnachtszeit, vierte Adventszeit, dann kommt der Adventskalender. Es gibt so viele Sachen an Weihnachten, die es irgendwie schön machen und irgendwie schön die Weihnachtsstimmung einläuten. Wir hoffen natürlich trotzdem ein bisschen auf Schnee, oder? Aber irgendwie auch nicht für die Leute, die so viel Auto fahren müssen oder ähnliches. Die werden natürlich Schnee nicht cool finden, aber irgendwie schon. Wisst ihr, ich denke immer an Salzburg zurück letztes Jahr. Auch wenn das natürlich unverhofft kam, war das so wunderschön. Ich glaube, ich habe noch nie so was Wunderschönes, Schneemäßiges gesehen. Ich liebe sowas. Ich habe auch schon gegoogelt, wo man hinfahren könnte, eventuell. Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, wie es aussieht, ob es jetzt irgendwie baldig schneien soll, irgendwie im Süden oder keine Ahnung. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus. Aber wer guckt das auch jetzt intensiv nach, der nicht irgendwie Skifahren will oder nicht da lebt, ne? Gut. Aber ansonsten wünsche ich euch allen eine gute, erholsame Woche. Bleibt alle vor allem gesund. Weil es ja gerade so ein bisschen abgeebbt ist, alle haben diesen Husten. Deswegen hoffe ich, dass das auch so bleibt, dass jetzt keine neue Krankheitswelle kommt. Und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.